Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Und ich hatte mir gedacht, nachdem wir letztes Mal angefangen haben mit dem ersten Johannesbrief, wir machen einfach damit weiter. Also vier Verse, das ist ja eigentlich ein bisschen wenig. Und der erste Johannesbrief, der hat so unglaublich viel zu bieten. Ich habe gedacht, wir machen einfach mal weiter damit. Im ersten Johannesbrief in Kapitel 1. Und ja, es geht, wie bei Johannes sehr, sehr oft, um das Licht. Johannes, sowohl in seinem Evangelium als auch in seinen Briefen, spricht immer wieder vom Licht. Und wir haben es schon gehört, ja, also Licht ist ja wirklich ein wunderschönes Bild. Es hat so viel Positives, so viel bildliche Kraft von dem Licht, ohne dass man nicht sieht, von der Wärme, die da drin steckt. Klar, Licht kann auch blenden, das wissen wir auch, aber letztlich geht es Johannes tatsächlich immer wieder darum, deutlich zu machen, wie Gott selbst ist und was es bedeutet, mit ihm und in seiner Gegenwart zu sein und zu leben. Und das wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen im ersten Johannesbrief in Kapitel 1, ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Und bevor ich uns den Text lese, bete ich noch. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du immer wieder durch dein Wort zu uns redest. Du hast es uns geschenkt. Wir wüssten nicht von dir, wenn wir nicht dein Wort hätten, darin lesen könnten, wer du bist, wie du bist, was du für uns getan hast. Ich danke dir einfach so sehr, dass wir es vor uns haben, dass wir darin lesen können, dass du so viele Menschen dafür gebraucht hast, um es aufzuschreiben und dass es gleichzeitig doch total verlässlich ist in allem, was es sagt und dass wir darin so viel von dir lernen dürfen. Und ich bitte dich auch heute Morgen, dass du ganz neu durch dein Wort zu uns redest und dass du diese Zeit gebrauchst, um in unser Leben zu sprechen und unser Leben zu verändern zu deiner Ehre. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Leben im Licht, ich habe uns den Text mal mitgebracht, weil wenn Johannes schreibt, also gerade in seinen Briefen, der ist manchmal nicht so geradlinig unterwegs. Ja, also wie wir das vielleicht so gewohnt sind, am besten erstens, zweitens, drittens und so, das ist überhaupt nicht das Ding, wie Johannes schreibt und wie er auch seine Briefe schreibt. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man mitlesen kann. Wer natürlich seine eigene Bibel dabei hat, sollte die unbedingt gebrauchen und ansonsten könnt ihr hier auch mitlesen. 1. Johannes 1, ab Vers 5. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünde eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Er hat niemals Unrecht getan und ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte euch alle erstmal am Anfang dieser Zeit so mit hineinnehmen in den Text, dass wir uns ein bisschen Überblick verschaffen über das, was der Johannes da schreibt und wie er das da schreibt und dann uns noch ein paar Gedanken dazu mitgeben, was das eben dann heißt zu diesem Thema Leben im Licht. Johannes fängt mit einer Grundbotschaft an, indem er erstmal wieder sagt, Gott ist Licht. Gott ist Licht, in ihm gibt es gar keine Finsternis. Und hier darf man wirklich so das gesamte Bild, was einem da vielleicht im Kopf aufgeht, das darf man alles anwerfen. Ja, jede Idee, die einem positiv mit dem Begriff Licht verbindet, hier hat es seinen Platz. Gott ist Licht heißt vor allen Dingen, Gott ist vollkommen. Gott ist perfekt. Gott ist ohne Fehler. In ihm gibt es nichts, auch nicht nur eine Spur von Dunkelheit. Nichts, was irgendwie, ja, Finsternis sein könnte, was irgendwie für etwas Böses, für etwas Schlechtes stehen könnte. Bei Gott finden wir nichts davon. Und das ist erstmal unglaublich wichtig, das im Hinterkopf zu haben, weil Johannes damit natürlich ganz klar auch schon deutlich sagt, wenn wir uns fragen danach, was denn gut und richtig ist, was hell, was Licht ist, dann finden wir die Antwort immer nur bei dem, der selbst das Licht ist. Er ist der, der es uns vorgibt. Er ist der, der das zum Ausdruck bringt, von dem wir das allein erwarten können, dass wir bei ihm ja herausfinden, was wirklich gut ist, was wirklich vollkommen ist. Er ist der, der das definiert, weil er selbst Licht ist. Und jetzt ist es interessant, Johannes schreibt ja an eine Gemeinde anscheinend, auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, an welche, aber er spricht immer wieder verschiedene Gruppen in dieser Gemeinde an. Er hat es mit Menschen zu tun, die unterschiedlicher Meinung sind. Da gibt es so diverse Hypothesen, die da im Raum schwirren, Meinungen, die, so Johannes ganz deutlich, nicht mit Gott in Einklang zu bringen sind und nicht damit, wie er ist. Die erste finden wir direkt in Vers 6. Wenn wir behaupten. Wenn also da jemand ist, der behauptet, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis zu leben, das funktioniert nicht. Anscheinend gab es diese Meinung, dass man sagen konnte, also wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir sind ganz nah an Gott dran, aber irgendwie, ja, muss es auf unser Leben nicht so einen Einfluss haben. Also man sieht davon vielleicht nicht so viel. In Johannes 3, da sagt Jesus selbst einmal, was das so bedeutet, eben mit Licht und im Licht und in der Finsternis zu leben, da heißt es, sagt Jesus von sich selbst, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Und er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Also, ins Licht treten heißt, der Wahrheit, sich für die Wahrheit Gottes einzusetzen, der Wahrheit Gottes entsprechend zu leben, dem guten Plan Gottes nachzuleben, das heißt, ins Licht zu treten. Und er sagt, jetzt kann man aber nicht hingehen und sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber ins Licht gehen will ich nicht. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber ich mache doch trotzdem das, was mir als erstes einfällt. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber ich interessiere mich nicht für das, was Gottes guter Wille für mein Leben ist. Johannes sagt ganz klar, ihr lieben Leute, das geht nicht. Sondern, ja, er sagt, das steht im Widerspruch. Weil Wahrheit, wie Jesus es ja auch gesagt hat, der Wahrheit entsprechend leben, heißt ins Licht treten. Und man kann nicht sagen, ich lebe in der Finsternis und gehe aber nicht ins Licht. Und deswegen sagt Johannes dann auch, dann steht doch unser ganzes Tun im Widerspruch zur Wahrheit. Das passt doch nicht. Das geht doch nicht. Sondern viel wichtiger ist die Antwort, wenn wir im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, reinigt uns von aller Sünde. Also wer sich ins Licht wagt, wer nach Gottes gutem Willen leben will, der hat Gemeinschaft mit Gott und erfährt dort auch Vergebung. Eine zweite Hypothese. Wenn wir behaupten, also es gibt anscheinend noch eine Idee, die dort unterwegs ist, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, na, das ist ja mal was ganz anderes. Also das ist sozusagen das Gegenstück dazu. Also auf der einen Seite gab es die Idee, also man könnte irgendwie mit Gott unterwegs sein und eigentlich so fröhlich sich nach seinem eigenen Willen richten, nicht nach Gottes Willen, also so fröhlich vor sich hin sündigen. Sagt Johannes, geht nicht. Und interessanterweise gab es auch die genau entgegengesetzte Idee, nämlich die Idee zu sagen, also ich bin schon ohne Sünde. Also man kann ganz ohne Sünde leben. Auch dem gibt Johannes eine ganz klare Abfuhr und sagt, Leute, das geht nicht. Er sagt ganz heftig, das ist Selbstbetrug. Wer meint, ohne Sünde leben zu können, der betrügt sich letztlich nur selbst. Gott ist der, der vergibt, Gott ist der, der reinigt und der tut es dort, wo Sünde offen bekannt wird. Ein drittes, wenn wir behaupten. Wenn wir behaupten, und interessanterweise ist das nochmal die zweite These nochmal verstärkt. Also die eine sagte, wenn wir behaupten, wir können ohne Sünde leben, sagt er, geht nicht. Sagt er, wenn wir behaupten, wir haben sowieso überhaupt nie gesündigt, ja? Wir haben gar nicht gesündigt. Dann sagt Johannes eben ganz klar, Leute, das geht auch gar nicht. Das würde ja bedeuten, dass Gott lügt. Wofür müsste dann Christus sterben, wenn das möglich ist, dass wir Menschen tatsächlich ohne Sünde leben, dass wir gar nicht gesündigt haben? Und da bringt Johannes auf den Punkt, sagt, es würde bedeuten, Gott zum Lügner zu machen. Zu sagen, dann hätte Jesus ja nie auf diese Welt kommen müssen. Dann ist sein Wort, seine Wahrheit ganz weit weg von uns. Johannes, ist es schon wichtig, dass wir ein Leben führen, das sich nach Gottes Willen richtet. Und deswegen schreibt er nochmal, meine lieben Kinder, ich möchte ja, dass ihr euch nicht, also dass ihr nicht sündigt. Ich schreibe euch das ja. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass es so ist. Wir kommen dort immer wieder nicht raus. Johannes weiß um die Realität der Sünde in unserem Leben und er weiß um den, der diese Sünde vergeben kann. Er weiß darum, dass Jesus genau dafür kam. Er ist genau der, der uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Er ist der, der für uns auf diese Welt kam. Tatsächlich, er, der ohne Sünde war, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Er, der tatsächlich vom Vater kam, alles tat nach dem Willen des Vaters, der völlig ohne Sünde war und unschuldig am Kreuz für uns starb. Er ist der, der unsere Schuld gesühnt hat. Er ist der, von dem wir Vergebung und alles erwarten dürfen, was wir zum Leben mit Gott brauchen. Und nicht nur wir dürfen das erwarten, sondern Johannes macht es nochmal deutlich. Diese Rettung, dieses Angebot, dieses Sühneopfer, das gilt für alle. Halten wir kurz fest, sozusagen als Zwischenfazit. Johannes erinnert uns sehr deutlich daran, wir tun Dinge, die nicht Gottes Willen entsprechen. Wir tun sie, wir denken sie, wir sprechen sie aus. Unser Handeln, unser Denken, unser Reden wird immer wieder davon geprägt und bestimmt. Wir sündigen. Und er macht deutlich, diese Sünde hält uns fern von der Gemeinschaft mit Gott. Er hätte gesagt, wer in der Finsternis ist, der kann nicht in der Gemeinschaft mit Gott sein. Das passt einfach nicht zusammen. Das geht nicht. Johannes erinnert uns nochmal daran, diese Herausforderung, dieses Problem, dieses Getrenntsein von Gott, da hat Gott schon längst alles für getan. Es gibt Vergebung und sie ist möglich durch Jesus Christus. Und diese Vergebung und diese Gemeinschaft mit Gott, die finden wir also nun im Licht. So beschreibt Johannes das. Wir finden diese Gemeinschaft mit Gott und wir finden diese Vergebung, die Gott uns geben will, im Licht. Und dieses Licht, das ist all das, wovon er hier geschrieben hat, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Denn letzten Endes ist das ja die Aufforderung. Lebt im Licht. Ja, lebt in dieser Gemeinschaft mit Gott und lebt aus der Vergebung, die Gott euch schenkt. Und genau darum geht's. Im Licht leben heißt aus der Vergebung leben. Das ist das, was Johannes hier uns ganz neu und deutlich vor Augen stellt. Im Licht leben heißt aus der Vergebung leben. Und ich finde, dieser Text ist einer der wichtigsten für alle, die mit Jesus schon unterwegs sind. Warum? Weil sich tatsächlich immer wieder dieser Eindruck einschleicht, der vielleicht gerade, als wir das gelesen haben, gesagt, ja, wer kommt denn auf so eine Idee, dass Christen nicht sündigen? Das wissen wir doch alle, wir sind alle nicht perfekt. Und also so eine Idee, ne? Also die ist ja völlig abwegig. Wirklich? Ich kenne viele Christen und viele Gemeinden, wo ein unterschwelliger wenigstens, eine unterschwellige Botschaft immer wieder mitschwingt, die ungefähr so lautet: Wenn ich Christ bin, dann darf ich nicht mehr sündigen. Und sollte es doch einmal passieren, dann ist das Wichtigste, dass es keiner weiß. Ich muss es unbedingt geheim halten, damit wenigstens alle anderen um mich herum meinen, ich würde nicht sündigen. Und das ist letzten Endes genau das Gleiche. Ob ich mich hinstelle und sage, nein, als Christ sündigen wir nicht, oder ob ich sage, ja, ich weiß ja, dass ich sündige, aber ich tue trotzdem so. Ich tue so, als würde ich nicht sündigen, und ich erzähle auch allen, dass ich überhaupt kein Problem damit habe. Und letzten Endes macht es überhaupt keinen Unterschied. Johannes macht richtig sehr krass deutlich, wer als Christ lebt und meint, anderen vormachen zu müssen, er hätte keine Sünde, der betrügt sich selbst, der betrügt Gott und er betrügt seinen Nächsten. Und das Ergebnis ist zerstörte Gemeinschaft. Weil wenn ich meine Sünde nicht mit Gott ins Reine bringe, dann ist das zerstörte Gemeinschaft. Und Sünde, so bitter es ist, sie richtet sich eben oft ja nicht nur gegen mich, sondern auch gegen andere. Wenn ich das nicht ins Reine bringe, habe ich zerstörte Gemeinschaft. Und dann kann sich auch Vergebung überhaupt nicht durchsetzen, weil Vergebung wird ja gar nicht gebraucht, wo schon alle perfekt sind. In Vers 9, als Johannes davon spricht, dass er sagt, das ist der ganz bekannte Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da ist dieses Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, ein sehr spannendes Wort. Denn wenn man sich das anguckt, wie das eigentlich zur damaligen Zeit benutzt wurde, dann war das eigentlich immer so eine Art öffentliches Bekenntnis. Ich glaube, wir jedes Mal, also ich habe den Vers früher so oft gelesen und jedes Mal, wenn ich ihn gelesen habe, habe ich immer wieder gedacht, ja, ja, genau, gehen wir schön ins stille Kämmerlein und machen die Tür zu, ja, am besten noch in Gedanken, dass es bloß keiner mitkriegt, dass ich was mit Gott ins Reine zu bringen habe. Aber dieses Bekennen, von dem Johannes spricht, ist tatsächlich eigentlich ein Bekenntnis, was eine gewisse Öffentlichkeit mit sich bringt. Und wie gesagt, wenn man bedenkt, dass Sünde sich ja oft eben halt auch gegen andere richtet, gegen meine Mitmenschen, wird es vielleicht auch nochmal besser greifbar. sich klarzumachen, das Bekenntnis von Sünde und Schuld ist an sich nicht nur ein Bekenntnis vor Gott, sondern gerade auch vor meinen Geschwistern. Und das hat heilende, verbindende, einigende, demütigende und tröstende Wirkung. Warum meine ich das so? Ich möchte auch dazu, ich habe letztes Mal auch ein bisschen was von Bonhoeffer vorgelesen, habe ich heute auch einen kleinen Aspekt von ihm, was er dazu so schreibt. Er schreibt an einer Stelle, wer nämlich mit dem Bösen, also mit seiner Sünde, allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, trotz gemeinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleine bleiben, weil sie zwar als Gläubige, als Fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten würde. Und darum bleiben wir mit unserer Sünde allein. In der Lüge und in der Heuchelei, denn wir sind nun mal Sünder. Johannes weiß, dass die Gemeinschaft von Christen eine Gemeinschaft von Sündern ist, die aus der Vergebung leben. Sie ist nicht eine Gemeinschaft von Möchtegern-Perfekten. Und jetzt wird es natürlich sehr persönlich. Wie sieht das bei mir aus? Will ich nicht auch immer wieder gerne den Perfekten spielen? Ich schon. Als Leiter eines christlichen Werkes, wie sähe das denn aus? Wo kämen wir denn dahin? Muss der nicht perfekt sein? Muss der nicht sündlos sein? An makellose weiße Weste am besten? Ja, wo kämen wir denn dahin? Wie sähe das denn aus, wenn auch noch ein Leiter? Das geht ja gar nicht. Die Erwartungen sind hoch. Und wie groß ist dann die Gefahr und die Versuchung, es genau so erfüllen zu wollen? Genau in diese Erfüllung einzutreten von dem, was vielleicht erwartet wird. Aber Johannes sagt, komm raus aus diesem Schneckenhaus deiner vermeintlichen Perfektion. Denn in diesem Schneckenhaus, in jedem Schneckenhaus ist immer nur eine Schnecke. Ja, das ist der Inbegriff von Einsamkeit. Mag zwar ganz praktisch sein, wenn man so ein Haus immer mit sich rumträgt, aber es ist der Inbegriff der Einsamkeit. Und Perfektion ist so ein Schneckenhaus. Da zieht man sich rein und nach außen sieht's toll aus. Aber innen sind wir alleine mit uns und unserer Schuld. Ich lade euch ein, versucht es immer wieder ehrlich tatsächlich miteinander umzugehen. Schuld einzugestehen. Wohl dem, der Familie hat und das zu Hause einüben kann. Ich finde, das ist einer der besten Orte, um das einzuüben. Einzugestehen da, wo man selbst Fehler gemacht hat. Aber auch in der Gemeinde, gegenüber meinem Bruder, gegenüber meiner Schwester, das einzugestehen. Das geht natürlich nicht, wenn einer auf den anderen mit dem Finger zeigt. Das geht natürlich nicht, wenn man von dem anderen erwartet, dass alles und jeder perfekt ist. Im Gegenteil, es gelingt nur dann, wenn einer den anderen auf Jesus hinweist, wenn Vertrauen und Offenheit nicht missbraucht und gegen andere gerichtet wird. Aber da, wo Schuld offen beim Namen genannt wird, da kann eine Gemeinschaft von Menschen entstehen, die gemeinsam jeden neuen Tag aus der Vergebung leben. Dann heißt im Licht leben nicht nur selbst aus der Vergebung zu leben, sondern diese Vergebung auch sichtbar zu machen. Und wie gesagt, zuallererst in der eigenen Gemeinschaft, in der eigenen Gemeinde. Und ich weiß, das ist ein, für manche vielleicht ein Relikt aus alter Zeit, aber das Angebot von Beichte und Seelsorge, das macht Vergebung sichtbar. Und hier kann tatsächlich ein Durchbruch zu echter Gemeinschaft entstehen. Ein Durchbruch zur Gemeinschaft, weil, wie gesagt, die Sünde einsam macht. Die Sünde entzieht uns der Gemeinschaft. Denn Sünde will immer unerkannt und unbekannt bleiben. Sünde scheut eben das Licht. Das ist genau das, was Johannes klar macht. Sünde scheut das Licht. Aber da, wo Sünde bekannt wird, da bricht das Licht des Evangeliums wirklich durch. Da kann Sünde die Gemeinschaft nicht mehr zerreißen, weil sie bekannt ist und weil sie abgegeben ist und weil sie weg ist, weil Jesus sie weggenommen hat. Wer seine Sünde bekannt hat, der steht nun in der Gemeinschaft der Sünder. Der Sünder, die von Gottes Gnade leben. Und so wird das Bekenntnis der Durchbruch zur Gemeinschaft. In meiner Jugendzeit habe ich eine wunderbare Erfahrung machen dürfen, die ich um nichts in dieser Welt missen will. Ich war in einem Jugendkreis, damals des EC, in dem noch etwas praktiziert wurde, was, glaube ich, heute in so gut wie keinem Jugendkreis, obwohl das damals dazu gehörte, in so gut wie keinem EC-Kreis mehr durchgeführt wird. Es gab eine sogenannte Weihestunde. Hört sich unglaublich alt an, ne? Aber sie hatte etwas, was mein Leben nachhaltig verändert und geprägt hat. Das war eine Zeit, wir trafen uns zum Jugendkreis und bevor wir uns im Jugendkreis, der Jugendkreis war immer für alle offen, da haben wir zu eingeladen und waren auch evangelistisch unterwegs, aber vor dem Jugendkreis gab es eine halbe Stunde, ich sag jetzt mal für den Kern, für die, die eben den Kreis auch geleitet hatten, offen für alle, die bereit waren, dieses Wagnis einzugehen. Dieses Wagnis einzugehen, eine Gemeinschaft von Sündern zu sein, die aus der Gnade Gottes leben. In dieser halben Stunde haben wir uns in Kleingruppen aufgeteilt, natürlich Geschlechter getrennt und in dieser Zeit uns ehrlich bekannt, was in dieser Woche gut lief in unserem Leben mit Jesus und wo wir gefallen waren, wo wir gescheitert waren. Und haben füreinander gebetet, dass wir gemeinsam vorangehen, dass Gott uns hilft, dass wir ihm ähnlicher werden. Und jedes Mal, wenn wir aus dieser Zeit herauskamen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ja? Es war so unglaublich wohltuend und wir waren eine so enge Gemeinschaft. Warum? Weil wir wussten, dass wir gemeinsam aus der Vergebung leben. Dass keiner von uns perfekt war. Auch nicht unsere Leiter. Wir wussten alle, wir leben gemeinsam aus der Gnade, die Gott schenkt. Ich weiß nicht, wie ihr das ganz persönlich für euch macht. Aber ich wage diese Frage zu stellen. Wo sind Menschen, die in dein Leben hineingucken dürfen und mit denen du bereit bist, dein Leben zu teilen. Das, was gut läuft, aber auch das, was schlecht läuft. Wirklich gemeinsam aus der Vergebung, aus der Gnade Gottes zu leben. Man muss sich ja nicht vorne hinstellen und alles verkünden. Aber Einzelne zu haben, mit denen man wirklich das Leben in dieser Tiefe teilt, das Gute und das Schlechte, das Gelungene, und das, wo wir gefallen sind. Und da echte Gemeinschaft zu erleben in dem Wissen, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir leben gemeinsam jeden Tag neu aus der Vergebung. Denn da, wo wir selbst aus dieser Vergebung leben, da merken wir auch, was es heißt, zu dieser Vergebung einzuladen. Und da werden wir auch zu Einladenden, die glaubhaft sind. Denn ganz im Ernst, wie will ich zur Vergebung unter dem Kreuz einladen, wenn ich selbst daneben stehe? Ja, wenn ich eingehüllt bin in so einen Mantel von scheinbarer Perfektion, wo es so aussieht, als wäre ich schon vollkommen, wenn ich versuche, so zu leben, das hochzuhalten, das irgendwie nach außen zu zeigen, wie will ich denn dann jemanden einladen, unter das Kreuz zu kommen? Das ist dann so ungefähr wie, also du solltest mal unter das Kreuz gehen und Jesus deine Sünden sagen, ich brauche das nicht mehr. Wenn ich diesen Anschein erwecke, dann werde ich nicht besonders einladend sein. Im Licht leben, selber aus der Vergebung zu leben, sichtbar aus der Vergebung zu leben, das mal befähigt auch dazu, zu dieser Vergebung einzuladen. Johannes betont das ja da zum Schluss nochmal. Was Christus für uns erworben hat, diese Sühne für unsere Schuld, das ist doch nicht nur für uns da. Er betont es so schön, er sagt das ja, ist doch nicht nur für uns, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und dazu wollen wir einladen und müssen wir einladen. Und wie gesagt, einladen dazu können wir aber nur, wenn die Menschen um uns herum auch erkennen, dass wir selbst aus dieser Vergebung leben. Aus dem Kleid der scheinbaren Perfektion funktioniert das nicht. Ich frage mich, wenn man den Christen manchmal vorwirft, dass sie so viel Moralismus predigen würden, also das Gute tun, ja, man müsste vor allen Dingen das Richtige und das Gute tun. Und das ist ja auch nicht falsch, es ist ja auch wichtig, das Richtige und das Gute zu tun. Johannes schreibt das und sagt, Leute, ich schreibe euch ja, damit ihr nicht sündigt. Ja? Das ist wichtig, streckt euch danach aus. Aber trotz allem ist ja die Botschaft, die wir weitergeben, nicht die Botschaft, streng dich an, damit du perfekt wirst. Sondern die Botschaft, die Jesus uns mitgegeben hat, ist die, komm zu mir, egal wie du bist. Es können sich eine Menge und es werden sich eine Menge ändern, wenn du zu mir kommst. Aber du kannst zu mir kommen. Du kannst zu mir kommen mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen, mit allem, was dich von mir trennt. Genau dafür bin ich gestorben und auferstanden. Komm zu mir, bei mir gibt es Vergebung, die grenzenlos ist. Unendliche Vergebung in der Gemeinschaft mit Gott. Leben aus der Vergebung, in einer Gemeinschaft von Sündern, die aus der Vergebung leben. Das Evangelium lädt ein zum Leben aus der Vergebung. Und zu diesem Leben laden wir immer wieder ein. Leben im Licht als Kinder des Lichts, wie Johannes es auch mal sagt. Leben im Licht heißt Leben aus der Vergebung. Zu Hause und in der Gemeinde, wo auch immer. Eine Vergebung, die sichtbar wird, wo klar wird, dass wir Menschen sind, die aus Gottes Gnade leben, nicht perfekt, sondern vielmehr immer wieder bedürftig, aber in der Gemeinschaft eben mit Gott. Lasst Gottes Licht dadurch strahlen und sichtbar werden, damit viele Menschen erkennen, was Jesus für uns und für sie getan hat. Das wollen wir tun, gemeinsam. Vielen Menschen zugute und Gott zur Ehre. Amen.